Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mein Name ist Alexander Studt, ich bin Chefreporter hier bei Ostseewelle, aber auch aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo im Landkreis Rostock, hier auch im Vorstand der Wehr. Ja, und dazu noch Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Folge 85 mittlerweile, diesmal mit Mario Winkler aus Torgelow. Er war schon zu DDR-Zeiten Wehrführer und auch lange nach der Wende dort Wehrführer in Torgelow. Es geht um die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu DDR-Zeiten, spannende Einsätze, die Herausforderungen nach der Wende und dann den Umbruch in der Wehr, also eine spannende Zeit, über die Mario dort berichtet. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, es gab neue Fahrzeuge, ein LF20 für den Katzschutz wurde in Neukalis übergeben. Auch die Freiwillige Feuerwehr Detmannsdorf hat ein neues LF20 bekommen, genauso wie die Freiwillige Feuerwehr in Buro. Die Freiwillige Feuerwehr Friedland hat eine neue Drehleiter bekommen. Ja, dann wünschen wir allzeit gute Fahrt. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Folge.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, herzlich willkommen, liebe Kameraden. Ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr in Torgelow. Und zwar hier bei Mario. Mario, Wehrführer hier in Torgelow gewesen von 1987 bis 2012. Heute kümmerst du dich um die Chronik des Feuerwehrkreisverbandes Vorpommern-Greifswald. Ich habe gerade mal in den Schrank reingeguckt, ganz, ganz viele Ordner da drin, was so gesammelt wurde und natürlich auch um die Chronik hier der Freiwilligen Feuerwehr in Torgelow. Du bist 1987 Wehrführer hier in Torgelow geworden. Wie ging es aber los mit der Feuerwehr bei dir? Auch schon zu DDR-Zeiten Jugendfeuerwehr oder wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
Ja, war erst in der Arbeitsgemeinschaft junger Brandschutzhelfer, aber die waren ja in den Schulen angesiedelt. Und mit 14 Jahren war dann Schluss. Das Eintrittsalter in der Feuerwehr war 16. Und in diesen zwei Jahren habe ich mir dann anderen Hobbys gewidmet. Aber mit 16 Jahren, da war ich dann in der 10. Klasse, bin ich dann gleich in die Freiwillige Feuerwehr Torgelow eingetreten. Also mein Herz war schon immer für die Feuerwehr. Ich bin immer, wenn die Sirene ging in Torgelow, habe ich immer versucht, unsere Wohnung bis dahin zum Depot zu fahren, aber dann waren meistens schon ein, zwei Fahrzeuge weg und ich wollte eigentlich nur sehen, wie sie rausrücken.
Wie ging dann der Aufstieg bei dir weiter? Wann war das übrigens? Also wann bist du in die Feuerwehr eingetreten mit 16? In welchem Jahr war das?
Das war im März 1979 bin ich dann eingetreten.
Und dann schon 8 Jahre später Wehrführer?
Ja, das kann man
sagen. Wie kam es dazu?
Ja, damals wurde ja noch nicht gewählt und in Torgelow war, muss man so sagen, war schon immer eine solide Führungsarbeit. Alle Wehrleiter haben nachweislich mindestens 10, 15 Jahre diese Funktion ausgeführt und mein Vorgänger, der hat dann mich angesprochen, weil ich ihm sagte, ich würde gerne Gruppenführer werden, ob ich nicht mal auf den Lehrgang darf. Und hat er gesagt, du wirst viel mehr, das war sogar bei einer Einsatzfahrt. Ich habe dich auserkoren, mein Nachfolger zu werden. Das habe ich erstmal so hingenommen, konnte das gar nicht richtig glauben. Bis ich dann die Einberufung gleich bekam und damit habe ich ja die Funktion Gruppenführer übersprungen, zum Wehrleiterlehrgang, 2 Wochen am Ausbildungskommando ankam. Ja. Und da wusste ich, jetzt wird's ernst, das war noch bevor ich ernannt wurde. Und dann genau zur 100-Jahr-Feier der Feuerwehr Torgelow wurde ich dann in allen Ehren auf dem Marktplatz zum Wehrleiter ernannt. Mit jungen Jahren, wo meine Kumpels zur Disco gegangen sind und sonst was.
Ne? Ja. Ja, mit 26 hast du die Feuerwehr hier in Torgelow übernommen. Wie wart ihr damals zu DDR-Zeiten technisch ausgestattet? Kannst du sagen, war gut oder?
Ja, Torgelow war gut ausgestattet. Wir hatten ein Tanklöschfahrzeug, 2 Löschgruppenfahrzeuge. 2.
Die 50 oder was
war das? Das war zuerst ein G5, den haben wir ja heute noch. Dann ein russisches Fahrzeug, SIL, TLF und dann nachher ab 1984 W50. Ne? Und auch als LF nachher und LO hatten wir schon immer.
Ja. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, welches war zu DDR-Zeiten, wir kommen dann gleich noch zur Nachwendezeit, aber welches war zu DDR-Zeiten ein Einsatz, der dich bis heute noch prägt?
Das war gleich mein erstes Wehrleiterjahr 1988. 2 Monate nach dem Zugunglück ist hier das Kohlenanzünderwerk abgebrannt in Torgelow. Das war die chemische Fabrik. Das war ein Vollbrand des gesamten Betriebsgebäudes. Und nach der Ablöschung wurden wir gnadenlos von der Staatssicherheit verhört, in der Richtung, dass es Brandstifter in unserer Feuerwehr gibt. Ich habe mich dann verantwortlich gefühlt als Wehrleiter und bin dann mit dem Wirkungsbereichsleiter damals zusammen in das mobile Büro, hatten die in der Gießerei hier aufgebaut, und sind wir auf den Sonntag hin und haben gefordert, dass diese Verhöre sofort unterbleiben, weil unsere Feuerwehr Leute drohen, aus der Feuerwehr auszutreten, wenn das so weitergeht. Ne? Und das mussten wir uns noch einige scharfe Sätze anhören, aber über den Bezirk irgendwie sind dann nachher diese Verhöre eingestellt worden. Und das hat sich nachher ja auch erwiesen, es war kein Feuerwehrmann, der Brandstifter.
Ja. Aber sonst der Einsatz für euch riesengroß dort bei dem Brand.
Ja, der war riesengroß und es war auch ein Millionenschaden. Und auch über den wurde nicht groß berichtet. Ich habe als Chronist auch keine Aufzeichnung groß. Ich habe noch im Amtsblatt die Bevölkerung gebeten, wer noch eventuell ein Foto gemacht hat, mir zu geben. Auch da konnte nicht reagiert werden drauf. Also es gibt über diesen Einsatz auch kaum Berichte.
Ja. Aber es gibt über einen Einsatz viele Berichte, den du zum Anfang ganz kurz angeschnitten hattest, und zwar das Zugunglück vom April 1988. Übrigens in der Folge 82 von unserem Feuerwehr-Podcast Wassermarsch berichtest du ganz ausführlich über diesen Einsatz. Wer also will, einfach ein paar Folgen zurückschalten und dann könnt ihr euch das gerne mal anhören. Jetzt haben wir eben gehabt einen Einsatz, der dich geprägt hat. Gab es auch mal was zu DDR-Zeiten, wo du sagst, und das war lustig?
Na, auf alle Fälle. Und zwar kann ich mir entsinnen, ein Wohnungsbrand hier im Stadtzentrum, und wir sind dann mit Atemschutz vorgegangen. Damals hieß das noch Pressluftatmer und auch immer natürlich truppweise. Und die Wohnung war sehr verqualmt und der Truppmann hat darum immer meistens den Truppführer so auf die Schulter gefasst, ne? Und damit sie beide halten. Und wie sie dann beide die Wohnung verlassen hatten, hat der Truppmann mal gemerkt, dass er die ganze Zeit einen Kinderwagen vor sich hergeschoben hatte. Und damit kam er dann auch so noch raus und stand wie verdutzt da. Und da haben wir so gelacht. Das fällt mir jetzt mal spontan ein. Ja. Der hat nicht seinen Vordermann gehabt, sondern immer einen Kinderwagen vor sich her.
Oh Mann, das kann ich mir sehr lustig vorstellen. Du bist jetzt auch zu DDR-Zeiten schon Wehrführer gewesen, warst dann ja Wehrführer bis 2012. Wie war bei euch die Wendezeit hier, als es dann ja 1989 sozusagen die DDR aufgelöst wurde? Dann kam irgendwann die Bundesrepublik Deutschland. Ihr wurdet, wart nicht mehr dem Kreis unterstellt sozusagen, sondern dann ja nachher kommunal. Wie war das für dich, diese Umbruchszeit?
Ja, also in Sachen Feuerwehr, ich war noch keine 30, und natürlich war auch die Euphorie und die Freude über die kommende Wiedervereinigung da, das ist natürlich klar. Aber was Feuerwehr betrifft, war das eine gesetzlose und ganz, ganz schwere Zeit. Keiner wusste so recht, wohin. Die Feuerwehr wird der Polizei entzogen oder Feuerwehrverband war noch nicht gegründet. Und das war natürlich alles schwierig, aber auch das habe ich gut meistern können. Und zwar hatte die Stadt Torgelow schon recht früh eine Partnerschaft begonnen mit einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und dort haben wir uns dann gleich mit der Feuerwehr kurz geschlossen und, haben dort die ersten Erfahrungen sammeln können. Und ich kann mir noch entsinnen, wie mir der dortige Wehrführer die ersten Briefköpfe für die Feuerwehr Torgelow schnell gebastelt hat. Mhm. Ne? Weil wir kannten das ja alles gar nicht und schon gar nicht eigenen Schriftverkehr. Und so ging das alles von klein auf groß dann weiter.
Wie war es bei euch mit den Mitgliedern? Habt ihr die Mitglieder, die zu DDR-Zeiten hier waren, auch noch mitnehmen können? Oder sind viele gegangen? Musstet ihr viele neue suchen? Das waren natürlich alles Herausforderungen für dich, hier sozusagen die Truppe beisammen zu halten oder auch noch zu stärken?
Ja, das waren große Herausforderungen. Erstmal sind ja viele neue Wege gegangen beruflich, und ich wollte nicht, dass nur weil sie eine Woche im Westen arbeiten, gleich aus der Feuerwehr rausgehen. Und zum Zweiten, die Betriebsfeuerwehren von Torgelow, die waren schon auch zu DDR-Zeiten im Einsatzdienst mit eingebunden. Das heißt, die Staatsforst hatte ein Tanklöschfahrzeug W50, die Gießerei hatte ein Tanklöschfahrzeug W50 und der Kraftverkehr hatte ein KLF. 1000, und die fielen dann auch weg. Aber mein Kampf war, die Gießereifeuerwehr zu halten. Und uns ist das wirklich gelungen. Überall sind die Betriebsfeuerwehren eingegangen und wir haben dann die Gießereifeuerwehr auf die Übernahme vorbereitet. Und 1992 haben wir uns zusammengeschlossen. Und dadurch sind wir sogar über das erste Mal in der gesamten Bestehen der Feuerwehr über 100 Mitglieder geworden. Mhm. Ja, das war ein Erfolg.
Dann, wir sitzen jetzt in einem, möchte ich mal behaupten, recht neuen Gerätehaus. Wann wurde das eröffnet?
Das wurde 1996 eingeweiht. 95 war Grundständig, recht schnell. Ja, ja, das war das nächste dann gleich, was wir angeschoben haben, weil das andere alte Feuerwehrhaus ist aus allen Nähten geplatzt. 96 war Grundständigung, muss man auch so sagen. Und nach einem Jahr war schon dann Eröffnung.
Heutzutage nicht mehr möglich. Gar nicht mehr möglich. Wie würdest du diesen Neuanfang dann für euch beschreiben? Es musste neue Technik beschafft werden. Es mussten neue PSA für die Einsatzkräfte besorgt werden. Wie ging das da bei euch hier voran? War es ein schwerer Weg oder doch mit Unterstützung der Stadt immer recht gut?
Nee, auf alle Fälle war das zuerst schwer. Denn man musste ja den Mitarbeitern im Rathaus wie auch den ersten Stadtvertretern erstmal klar machen in den Köpfen, dass sie jetzt für die Feuerwehr verantwortlich sind. Keiner wird jetzt mehr sagen, so, ihr könnt euch ein neues Fahrzeug abholen, seht mal zu, dass ihr da einen Dienstauftrag geschrieben kriegt und dann abholen, sondern das muss jetzt alles in Eigenleistung geschehen, also von der finanziellen Seite auch wie auch von der Ausschreibung her und auch alles andere, was die Feuerwehr betrifft. Ausbildung und. Und das war, musste erstmal in den Köpfen klar gemacht werden. Und da sind auch schon 2-3 Jahre vergangen. Und dann nachher, muss man sagen, hat sich eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt aufgebaut. Hm. Na, das war dann schon.
Wann habt ihr die ersten neuen Fahrzeuge bekommen oder welche Fahrzeuge auch?
Ja, wir haben dann gleich aufgrund des neuen Einsatzgebietes technische Hilfeleistung. Das erste war natürlich ein Transporter für als sogenannter Hilfsrüstwagen oder Vorausrüstwagen. Das war das erste Fahrzeug, der kam 95. Vorher hatten wir ein Kleinlöschfahrzeug umgebaut, B1000, für das Schneid- und Spreizgerät. Und 95 kam der erste neue Transporter und 96 schon kam das erste Tanklöschfahrzeug mit 5000 Liter Wasser, hat dann den W50 ersetzt. Das war schon das erste große Fahrzeug und ist mittlerweile auch schon wieder ausgesondert worden. Ja. Ist ja schon wieder 25 Jahre her, ne?
Wie die Zeit vergeht. Vielleicht nochmal am Ende jetzt zum ersten Teil nochmal die Frage an dich. Du bist jetzt, Mario, Wehrführer Ost und Wehrführer West sozusagen gewesen. Was sind da die großen Unterschiede?
Die großen Unterschiede ist natürlich, was ich zuerst nennen muss, Kameradschaft und Zusammenhalt. Das war das, was uns in der DDR-Zeit geprägt hat und auch motiviert hat. Eindeutig motiviert hat für die zum Teil schwere Arbeit in der Feuerwehr. Und das ist ja heute aufgrund der neu eingestellten Zeit nicht mehr so überall gegeben. Mhm. Nicht mehr so, ist sogar noch untertrieben. Oft überall nicht mehr gegeben, muss man ja sagen. Also das ist natürlich ein großer Unterschied zu heute. Aber natürlich, ohne Wenn und Aber, heute ist natürlich ganz andere technische Möglichkeiten vorhanden oder sind vorhanden. Und das ist natürlich auch wieder heutzutage vorteilhaft.
Hattest du als Wehrführer Ost mehr zu tun als Wehrführer West? Also, oder... Du sagtest vorhin, das Auto wurde bestellt und dann abgeholt. Mhm. Da hat sich wahrscheinlich ein Wehrführer nicht darum kümmern müssen, welche Fahrzeuge wir jetzt beschaffen müssen, oder?
Ja, genau so ist das. Das war sozusagen Selbstlauf. Zentralismus lässt grüßen, sage ich mal. Nee, die meiste Arbeit und das Gröbste war nach der politischen Wende und vor allem die Zeit, die ersten 10 Jahre. Ne? Wir haben das Gerätehaus geplant, gebaut, zeitgleich mit der Fahrzeugumstellung. Dann die Ausbildung, alles. Mhm. Alles musste neu koordiniert werden. Die Feuerwehr brauchte eine Satzung und. Also da war so viel an Arbeit. Also da ist der große Unterschied.
Ne? Mhm. Was sich, glaube ich, auch geändert hat, dass heutzutage die Feuerwehr auch mehr bei euch in der Stadt wahrscheinlich auch präsent ist bei Osterfeuer und so weiter, das war, glaube ich, zu DDR-Zeit nicht so, ne?
Nein, das war nicht so. Ich war zwar jung und dabei, auch so ein kleines öffentliches Fest zu machen, aber das wurde dann, war nicht gewollt, das hat man gleich gemerkt vom Rathaus aus. Und das war dann natürlich gleich mein erstes Ansinnen 1990, das hieß das ja noch Stadtfeuerwehrtag, dann ins Leben zu rufen. Und dann haben wir das 92 umbenannt zum Florianfest. Und das ist ja eindeutig ein kultureller Höhepunkt in der Stadt. Ne?
Die Leute kommen euch besuchen. Wir steigen gleich nochmal weiter rein. Und zwar wollen wir in einen Bereich gucken, der bei euch sehr präsent ist. Es gibt hier eine Kreisstraße zwischen Torgelow und Ueckermünde. Und da kam es immer wieder zu Einsätzen für euch. Mehr dazu aber gleich im zweiten Teil. Jetzt erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehrnews aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Ingo Lorenz. Nach 25 Jahren wird der Gardebuscher Amtswehrführer Ralf Sievert von der Freiwilligen Feuerwehr Dragun aufhören. Mitte Februar wird sein Nachfolger Martin Weber das Amt übernehmen. Martin Weber ist derzeit noch Wehrführer in Dragun. Sein Amt wird sein Stellvertreter Philipp Schröder übernehmen. In vielen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Probleme mit der Wasserversorgung bei Einsätzen. Um hier entgegenzuwirken, wurden Löschteiche ausgebaggert oder auch Wasserspeicher gebaut. Die Gemeinde Völschow im Kreis Vorpommern-Greifswald geht jetzt einen ganz anderen Weg. Hier wurden alte Öltanks gesäubert, die jetzt als unterirdische Tanks genutzt werden. Sie haben ein Fassungsvermögen von 100.000 Litern Wasser. In Malchin soll die Feuerwehr ein neues Gerätehaus bekommen. Die Stadt prüft jetzt, ob die Kameraden während der Bauzeit in ein altes Autohaus ziehen können. Das ehemalige Opel-Autohaus steht seit Anfang des Jahres leer.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
So, wir sind drin im zweiten Teil. Ich bin immer noch zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr in Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Mayo ist hier Wehrführer gewesen von 1987 bis 2012. Also kurz vor der Wende sozusagen, mit 26 Jahren hat er hier die Feuerwehr übernommen und war dann auch jahrelang halt zur BRD oder zu Westzeiten, sagen wir jetzt mal, auch Wehrführer. Wir brauchen uns um nichts vormachen. 1990 ging das los, viele haben sich ein Westauto gekauft, Vollgas. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Wir hatten auf Mecklenburg-Vorpommern Straßen 1991 624 Verkehrstote. Im vergangenen Jahr waren es 57. Also das ist wirklich enorm zurückgegangen dort die Zeit. Allerdings gibt es hier bei euch eine Straße, nämlich zwischen Torgelow und Liebgarten, wo es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen kommt. Ein schwerer Unfall, an den ihr euch hundertprozentig auch zurückerinnert. Ich weiß auch, ich habe als Reporter darüber berichtet, war im Juni mit zwei Toten und sogar zwei Toten von der Feuerwehr.
Ja, das ist so, der Unfall hat nochmal Erinnerungen aufgerufen über die letzten ganzen technischen Hilfeleistungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, ne, in uns.
Also das war im Juni ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Alt-Warb und ein Kamerad der Feuerwehr Liebgarten, die da ums Leben gekommen sind, sehr jung noch. Wir haben jetzt mal durchgerechnet, auf dieser Kreisstraße sind seit 1990 ungefähr 50 Personen gestorben. Ihr wart zu ganz, ganz vielen Einsätzen, du auch als Wehrführer. Wie war das für dich Anfang der 90er, als das dann losging?
Ja, ich hatte das ja schon eingangs erwähnt. In Espelkamp haben wir ganz, ganz schnell erfahren, wie wichtig Ausbildung und Ausrüstung bezüglich der technischen Hilfeleistung ist. Und da wussten wir, das wird alles noch auf uns zukommen, aber Ausbildungsdokumente und so waren nicht groß vorhanden, sodass wir uns die dann auch aus der Partnerstadt mitgebracht hatten oder abkopiert und uns in gewisser Weise bezüglich Ausbildung, Theorie und Praxis auf die technischen Hilfeleistungen vorbereitet hatten. Und die hatten auch nicht lange auf sich warten lassen. Wir hatten dann so die ersten Unfälle, wo wir dann mit gewöhnlichen Arbeitsgeräte, Brechstange, Eisensäge, ich sag mal, diese Winden, diese mechanischen Winden, die gab es ja damals auch schon, wo wir dann vorgegangen sind. Ne?
Die Strecke zwischen Torgelow und Liebgarten ist 11 Kilometer lang. Was macht diese Strecke so gefährlich? Weil wenn ich jetzt mal überlege, 50 Tote seit der Wende, das sind ja pro Jahr fast zwei, wenn man auf die reine Statistik guckt. Dazu kommen die Schwerverletzten, Leichtverletzten und so weiter. Was macht diese Straße so gefährlich?
Ja, was macht sie so gefährlich? Ich kann mir noch gut daran erinnern, wie Kopfsteinpflaster war. Da war die Straße auch kaum befahren, aber dann wurde sie ja als damalige Kreisstraße UR12, also Garando 12, mit Bitum versehen, und die führt ausschließlich durch ein Waldgebiet mit scharfen Kurven, vielen Kurven. Also die längste gerade Strecke, sage ich mal, ist höchstens 400 Meter. Ansonsten vielen Kurven, wo man eben aufmerksam fahren muss. Ne?
Du hast in einem Zeitungsartikel vom Nordkurier diese Straße als Todesstraße bezeichnet und hast zu den Leuten gesagt, bitte fahrt vorsichtig. Was hat dich dazu bewogen?
Ja, eindeutig die schlimmen Erlebnisse, teilweise traumatisch und teilweise auch durch persönliche Bekanntschaften mit den Verunfallten. Das hat einen geprägt, und man kann nur dann immer wieder an der Vernunft appellieren, die Geschwindigkeit so entsprechend anzupassen, aber vor allem auch keine Rennen zu veranstalten. Da sollen sie sich alte Flugplätze aussuchen für oder sonst was, aber nicht diese gefährliche Strecke nach Liebgarten.
Mhm. Ne? Was war für dich, du sagtest gerade viele persönliche Erlebnisse auch bei Einsätzen, was war für dich so ein Einsatz dort, ja, bei einem Unfalleinsatz, der dich besonders geprägt hat, wo du sagst, da habe ich heute noch dran zu knabbern?
Ja, das sind so viele, aber einer geht mir natürlich nicht aus dem Kopf. Wir hatten ja dann gerade das neue Schneid- und Spreizgerät erhalten. Wir waren die Einzigen im damaligen Kreis Ueckermünde und Ferdinandshof noch, und dann wurde der Kreis entsprechend so aufgeteilt. Dann waren natürlich die Aufgaben für uns recht groß, kann man sich ja vorstellen. Nur zwei Feuerwehren in einem Landkreis haben ein Rettungsgerät. So, und dann war das natürlich so, der erste schwere Unfall, auch mit zwei Toten, führte uns genau an diese Unfallstelle von dieses Jahr Juni. War die gleiche Doppelkurve, und auch leider zwei junge Menschen haben dort ihr Leben gelassen. Da hatten wir dann schon, da hatten wir das dritte Mal, glaube ich, dann das Schneid- und Spreizgerät eingesetzt. Aber dann nachher auch gleich ein Jahr später musste ich dann auch Einsatzleiter machen bei einem Unfall, wo mein Kollege, der Busfahrer war, im Kraftverkehr am Lenkrad saß. Wir haben ihn noch lebend retten können, aber er ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Sein Sohn war noch Baby, der ist rausgeschleudert worden, und seine Oma lag auch draußen. Das Baby lebte und schrie, und die Oma war leider schon gleich am Unfallort verstorben. Und das hat geprägt, weil das Baby nachher später, wie eine Reife war, bei uns in die Jugendfeuerwehr eingetreten ist. Mhm. Und dann war automatisch wieder die Erinnerung da, jedes Mal, wenn ich ihn sah. Und das vergisst man nicht. Ne? Aber natürlich auch, muss man so sagen, wir haben auch einen Kameraden praktisch bergen müssen aus einem verunfallten Ford Scorpio, mit dem wir vorher noch Fußball geguckt hatten. Das war ein sehr schwerer Unfall mit drei Toten. Mhm. Ne? Und das war natürlich halt auch ein schlimmer Unfall, wo wir auch lange noch drüber erzählen mussten. Und zu der Zeit, das war 99, war auch noch keine Seelsorge.
Da wollte ich gerade fragen, wie habt ihr das verarbeitet, oder wie hast du das auch als Wehrführer da organisiert, wenn auch einer aus euren Kreisen dort ums Leben gekommen ist?
Ja, ich hatte dann natürlich durch die Kontakte zu der Kirche, Pastor und Pfarrer, natürlich schon vorgesorgt. Würden sie denn kommen, wenn Not am Mann ist und die Kameraden brauchen jemanden zum Sprechen und so weiter? Da haben sie natürlich zugesagt, aber die Kameraden hatten das vorgezogen, eben mit bekannten Gesichtern, das heißt, sprich mit dem Vorstand oder mit mir, über dieses Erlebte zu reden. Und das haben wir dann auch weiter fortgeführt, bei einer Flasche Bier, wie auch was anderes. Ich habe dann auch persönlich mit den Betriebschefs gesprochen, dass sie erstmal dann den Tag zu Hause bleiben können und das verarbeiten können. Ja, und so, sag ich mal, sind wir recht gut gefahren. Und in den 2000er nachher ging es ja los mit der Einsatzseelsorge, nachher dann der Aufbau, ne?
Finde ich auch ganz wichtig. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Haben wir auch übrigens eine Folge drüber mit Heiko Fischer vom PSMV-Team, dem Leiter des PSMV-Teams Mecklenburg-Vorpommern, wo es auch nochmal darum geht. Ich hatte mit der Polizei auch schon im Vorhinein gesprochen. Die Polizei spricht übrigens bei dieser Strecke nicht von einem Unfallschwerpunkt, sondern nur von einer Unfallhäufung. Wirst du sicherlich ganz anders sehen. Die Beamten sagten mir auch von der PI Anklam, ja, da wurden Schutzplanken gebaut, die Geschwindigkeit wurde reduziert. Oft wird auch geblitzt auf der Strecke. Ja, weil die Leute dort so schnell fahren. Welche Forderungen hast du vielleicht dort? Was muss man da ändern, damit dort nicht mehr so viele Leute ums Leben kommen? Außer langsam fahren natürlich oder langsamer fahren.
Also zunächst würde ich sagen, Blitzen gut und schön, aber auf geraden Strecken wird dort geblitzt. Und wir sind doch jetzt heutzutage in der Lage, technischerseits, dass die Polizei oder wie auch Landkreis da Geräte sich anschaffen können für Kurven. Das ist für mich ein ganz wichtiger Fakt, dass mal die finanzielle Seite gesichert ist und auch in den Kurven geblitzt wird. Ne? Weiterhin bleibe ich dabei, dass bestimmte Kurvenbereiche, jetzt wird wieder über Finanzen diskutiert und wir müssten ja in ganz Deutschland dann Kurven ausbauen, aber in Sonnen, und für mich ist es ein Unfallschwerpunkt, diese Straße, bestimmte Kurvenbereiche besser ausgebaut werden. Klar laden wir dazu die Raser ein, kann man auch wieder sagen, das ist immer ein Für und ein Wider. Aber ich bleibe dabei, wir können dann dadurch Unfälle nicht vermeiden, aber den gesundheitlichen Schaden für Leib und Leben.
Mhm. Ne? Macht ihr das zum Beispiel auch als Feuerwehr, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Florianfest habt und so weiter, auch dieses Thema die Kamera noch gerade bei jungen Leuten auch nochmal ansprecht und sagt, ey, das ist wirklich eine Strecke, die ist mordsgefährlich?
Auf alle Fälle. Jedes Florianfest ist auf alle Fälle ein Part technische Hilfeleistung bei, wo der Moderator nochmal immer darauf hinweist und mahnt, dass wir da alle Möglichkeiten nutzen, um zu mahnen und immer wieder zu appellieren, vernünftig zu fahren. Das ist natürlich klar. Aber Facebook oder soziale Netzwerke allgemein dienen auch dazu, weil manche mir dann auch gleich wieder sagten, na, was denn, Zeitung liest doch kein Jüngerer. Aber doch, die sozialen Netzwerke lesen sie schon oder sind da schon aktiv drin und da sind ja diese Einsatzauswertungen mit den mahnenden Worten auch.
Und da hast du dich ja auch gewandt an die jungen Leute und hast gesagt, Leute, fahrt vorsichtig, diese Todesstraße zwischen Torgelow und Liebgarten ist wirklich gefährlich. Ja, Mario, ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass ich einen Einblick kriegen durfte hier in eure Feuerwehr Torgelow und deine Arbeit als Wehrführer hier in Torgelow, als langjähriger Wehrführer hier in Torgelow. Die Chronik machst du weiter für den Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald. Ja, dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und weiter viel Erfolg.
Ja, ich danke auch für die Gelegenheit, hier zu sprechen.
Ostseewelle Podcast.